SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Der Tod von Papst Franziskus gestern früh hat weltweit Trauer ausgelöst. Es gab viele Reaktionen und Würdigungen, zum Beispiel vom Münchner Kardinal Marx. Er hat gesagt, Franziskus habe die Geflüchteten ebenso in den Blick genommen wie die Menschen, die vom Klimawandel betroffen seien. Mit Blick auf die Wahl des künftigen Papstes, sagte Marx im ZDF, Herkunft und Sprache müssten egal sein. Es gehe darum, eine Person zu finden, die verbinden könne.
Wir brauchen keinen Funktionär, wir brauchen keinen Manager, wir brauchen jemanden, der das, was den Kern des christlichen Glaubens ausmacht, auch wirklich zur Sprache bringen kann, und zwar weltweit. Gerade heute spüren wir ja, wie die katholische Kirche auch eine ziemlich einmalige Institution ist, wo die großen Weltorganisationen attackiert werden, wo nationale Interessen, Polarisierung überhand nehmen und gegeneinander da ist. Da sehnen sich die Menschen nach einer Stimme, die eine Menschheitsfamilie zusammenführt.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Betzing hat den verstorbenen Papst als Geschenk Gottes für die katholische Kirche gewürdigt. Betzing sagte im Blimburger Bischofshaus, Franziskus habe keine strahlende Kirche zum Ziel gehabt, sondern eine verbeulte, die in Demut bei denen ist, die sie brauchten. Im ARD-Brennpunkt hat er hinzugefügt.
Er ist der Papst der Überraschungen, dass er noch so vielen tausenden Menschen begegnet ist, Millionen über die Medien, und dann am nächsten Tag sterben würde. Damit hatte niemand gerechnet. Es ist Trauer da, dass wir diesen Papst nicht mehr unter uns haben. Aber das Grundgefühl, das mich bewegt an diesem Tag, das ist wirklich die Dankbarkeit. Er war ein Segen für die Kirche und weit darüber hinaus für viele Menschen. Das bleibt.
Inzwischen ist auch die genaue Todesursache bekannt. Vom Vatikan heißt es, Franziskus sei an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Demnach fiel er ins Koma und es kam zum Herzversagen. Auf dem Petersplatz in Rom haben sich am Abend tausende Gläubige versammelt, um bei einem gemeinsamen Gebet Abschied vom Papst zu nehmen. Ivo Maruschek berichtet.
Kirchenrechtlich wurde der Tod des Papstes mit einem Ritus in der Kapelle des Gästehauses Santa Marta bestätigt. Dabei wurde der Leichnam auch in einen Sarg gebettet. In seinem Testament hat Franziskus festgelegt, wo er bestattet werden will. Er wünscht sich ein schlicht gehaltenes, schmuckloses Grabmal auf der linken Seite der Basilika Santa Maria Maggiore. Sie gilt als seine Lieblingskirche. Der Zeitplan für die Trauerfeierlichkeiten und die Beisetzung steht noch nicht fest. Der erste Gast hat sich aber schon selbst eingeladen. US-Präsident Trump hat angekündigt, zur Beisetzung des Papstes zu reisen. Es wäre dann die erste Europareise seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus.
Wir schauen in die Ukraine. Präsident Zelensky hat Russland noch einmal angeboten, gegenseitig auf Angriffe auf zivile Einrichtungen zu verzichten für zunächst 30 Tage. Die Ukraine erwarte eine klare Antwort aus Moskau, sagte Zelensky in einer Videobotschaft. Aus Kiew, Florian Kellermann.
Dieser Vorschlag müsse erst analysiert werden, so die Reaktion des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Am Mittwoch wird nach ukrainischen Angaben wieder ein Treffen einer ukrainischen Delegation mit Vertretern europäischer Staaten und der USA stattfinden, bei dem es um eine gemeinsame Position im Friedensprozess gehen soll. US-Medien zufolge fordern die USA von der Ukraine, die Halbinsel Krim als russisches Staatsgebiet anzuerkennen und offiziell auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Zelensky erklärte, erst wenn eine dauerhafte Waffenruhe erreicht sei, könne so wörtlich über fundamentale Fragen gesprochen werden.
Die geschäftsführende Entwicklungsministerin Schulze von der SPD bedauert mögliche Kürzungen der neuen Bundesregierung im Bereich der Entwicklungsleistungen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten stehe das internationale Ziel dafür nicht im Koalitionsvertrag. Aus der Nachrichtenredaktion Christian Rönspieß.
Schulze sagte der Rheinischen Post, seit der rot-grünen Koalition 1998 hätten alle Bundesregierungen vereinbart, dass sie 0,7% des Bruttonationaleinkommens für die Unterstützung ärmerer Länder bereitstellen wollten. Die zukünftige schwarz-rote Regierung habe das nicht getan und werde deshalb mit einem geringeren Anteil gute Entwicklungsarbeit leisten müssen. Schulze bezeichnete das als durchaus problematisch. Gerade die Menschen in den ärmsten Ländern würden darunter leiden, wenn etwa in Flüchtlingscamps die Versorgung nicht mehr sichergestellt sei.
Kokain verbreitet sich in Deutschland sehr stark, das sagt der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch. Er spricht von einer Kokainschwemme, Der Markt in Nordamerika sei gesättigt, deshalb konzentrierten sich Drogenbanden stärker auf Europa, erklärte Münch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Laut der aktuellen Kriminalitätsstatistik hat es im vergangenen Jahr knapp 5% mehr Straftaten im Zusammenhang mit Kokain gegeben. Die Landesverwaltung von Baden-Württemberg baut eine eigene Cloud-Infrastruktur auf, um digital souverän und unabhängiger zu werden. Wie eine Sprecherin des Innenministeriums auf SWR-Anfrage mitteilte, hat vor allem der Schutz kritischer Daten oberste Priorität. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik berichtet Ruben Moratz.
Aktuell befinde sich die Nutzung der eigenen Cloud noch in der Pilotierungsphase. Noch in diesem Jahr soll sie aber abgeschlossen und überall in der Landesverwaltung verwendet werden. Schon jetzt nutzt die Landesverwaltung nach eigenen Angaben keine Cloud-Dienste des US-Konzerns Microsoft, sondern die lokalen Versionen aus der Office-Reihe, etwa Word, Excel oder Outlook. Baden-Württemberg lege großen Wert auf eine ausgewogene digitale Souveränität, so eine Regierungssprecherin auf SWR-Anfrage. Die schwarz-grüne Landesregierung von Schleswig-Holstein hatte dafür geworben, ganz ohne Microsoft-Programme auszukommen und stattdessen auf quelloffene, sogenannte Open-Source-Systeme umzusteigen. Hintergrund ist die Abhängigkeit von großen US-Tech-Konzernen, aber auch die Förderung der eigenen Digitalwirtschaft. Zuletzt hatten Kritiker Microsoft und anderen Unternehmen auch eine zu große Nähe zu Präsident Trump vorgeworfen.
Die USA und Indien sehen Fortschritte auf dem Weg zu einem gemeinsamen Handelsabkommen. Das haben beide Seiten nach einem Treffen von US-Vizepräsident Vance mit dem indischen Regierungschef Modi in Neu-Delhi mitgeteilt. Lena Bodewein berichtet.
Vor allem in den Bereichen der Verteidigung, Energie und strategischer Technologien wollen sie kooperieren. Das bekräftigten beide Seiten und begrüßten die Fortschritte in der Handelspolitik. Denn Indien und die USA wollen ein bilaterales Handelsabkommen abschließen. So was nach dem Besuch Modis bei US-Präsident Trump im Februar festgehalten worden. Die beiden Länder wollen ihren Handel bis 2030 mehr als verdoppeln auf einen Wert von knapp 440 Milliarden Euro.
Der Streit zwischen der Elite-Uni Harvard und der US-Regierung über milliardenschwere Förderungen landet wohl vor Gericht. Die Uni hat Klage eingereicht. Sie sagt, das Vorgehen der Trump-Regierung sei willkürlich und missachte das Recht auf Meinungsfreiheit. Die Zahlungen wurden eingestellt, nachdem Harvard sich geweigert hatte, Forderungen der Regierung umzusetzen. Bei denen geht es unter anderem darum, welche Studierenden die Uni zulasse und welches Personal sie einstelle. Präsident Trump wirft Harvard schon länger eine linke Ideologie vor. In Orlando im US-Bundesstaat Florida ist ein Flugzeug mit fast 300 Menschen an Bord geräumt worden. Grund: eines der beiden Triebwerke war in Brand geraten. Die Passagiere und die Crew verließen die Maschine über Rutschen. Verletzte hat es laut Fluggesellschaft Delta Airlines nicht gegeben. Die US-Luftfahrtaufsicht teilte mit, das Triebwerk habe angefangen zu brennen, als das Flugzeug gerade vom Gate weggeschoben wurde. Zur Ursache ist bisher nichts bekannt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken sind heute unterwegs. Vereinzelt gibt's mal einen Schauer. Andererseits schaut zwischen den Wolken immer mal wieder die Sonne raus. Besonders in Württemberg scheint sie auch mal länger. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad im Südschwarzwald und bis 20 Grad in Rheinhessen.
SWR aktuell. Hintergrund.
Das Osterfest ist vorbei mit dem leckeren Essen. Bei vielen kam sicherlich Fisch auf den Tisch oder auch ein Osterlamm. Und heute nun ist erster Werktag nach Ostern und damit auch der erste Werktag nach dem Ende der Fastenzeit. Damit wir jetzt nicht wieder in die Fastfood-Falle tappen, schauen wir diese Woche in SWR aktuell in unserer Serie, wie wir durch unsere Haltung zum Essen, Kochen und Einkaufen einiges an Lebensqualität gewinnen können. Unter dem Motto zwischen Fasten und Fastfood. Slow Food. Wie gelingt bewusste Ernährung? Heute zum Auftakt wollte ich von unserer Ernährungsberaterin Anna Dandekar wissen, was Slow Food eigentlich ist.
Also ganz einfach gesagt ist es die Gegenbewegung zum Fast Food, also zu schnell zubereitetem, hochverarbeitetem Essen aus internationaler Kette. Und es wurde ursprünglich in Italien gegründet, was ja auch für Kulinarik, Qualität, Genuss steht und war als Gegenbewegung zu einer McDonald's-Filiale, glaube ich, entstanden, die auf der Piazza Navona gebaut wurde. Und inzwischen sind sie weltweit vertreten, wie eben gesagt. Man kann auch hier in Deutschland beitreten und der Maßstab der Bewegung heißt gut, sauber und fair. Das kann man über übersetzt mit ja lokal, regional, nachhaltig und in fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Es geht bei Slow Food also nicht um die Geschwindigkeit beim Essen, sondern wirklich um das Gegenteil von Fast Food und zwar in allen Belangen.
Klingt ja erstmal total toll. Ist denn Slow Food immer gesund?
Nein, weil bei Slow Food geht es eben hauptsächlich um den Genuss und die Qualität, danach um die regional angepassten Anbau und die Biodiversität. Das kann zwar gleichzeitig auch gesund sein und ich bin mir auch sicher, dass man so schon einen sehr großen Schritt in Richtung langes Leben geht, aber die einzelnen Produkte macht es deswegen nicht weniger ungesund. Also zum Beispiel nehmen wir mal den Schwarzwälder Schinken. Der kann Slow Food sein, wenn er regional ist und trotzdem enthält der Schinken dann eine Menge gesättigtes Fett und Nitritpökelsalz. Und die sind bekanntlich ja gar nicht gesund. Das heißt jetzt nicht, dass man ihn gar nicht essen darf, aber man muss sich halt darüber bewusst sein und dann lieber in Maßen genießen, wie bei Slow Food eben.
Ist denn Slow Food automatisch Bio?
Ja, also Bio muss nicht direkt draufstehen, aber die Erzeugung sollte eben gut, sauber und fair sein. Und das ist die konventionelle Erzeugung halt definitiv nicht. Aber nicht jeder Bauer kann sich das Bio-Siegel-Zertifikat leisten, auch wenn er oder sie die Slow-Food-Kriterien erfüllt. Zum Beispiel kenne ich das wirklich oft bei Eiern, dass man halt die Hühner draußen rumrennen sieht auf dem Misthaufen. Man weiß, es geht ihnen gut, aber es gibt halt keinen Bio-Stempel. Und das würde ich trotzdem als Slow-Food kategorisieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wirklich unzählige Bioprodukte, die weder regional sind noch fair bezahlt angebaut werden. Und die entsprechen dann eben auch nicht den Slow-Food-Kriterien.
Sagt Ernährungsberaterin Anna Dandeka. Zwischen Fasten und Fastfood, Slow Food. Wie gelingt bewusste Ernährung? Das ist unsere Serie diese Woche in SWR aktuell. Morgen früh spreche ich mit Sabine Schütze aus der SWR Ernährungsredaktion über den Slow Food Gedanken.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute am 22. April ist Earth Day, also Tag der Erde. Dieses Jahr steht dieser Aktionstag unter dem Motto Du machst den Unterschied. Susanne Henn aus unserer Umweltredaktion erklärt, was und wer hinter dem Earth Day steckt.
Mit dem Earth Day soll auf drängende Probleme wie etwa die großflächige Abholzung oder die Berge von Plastikmüll aufmerksam gemacht werden. Entstanden ist der Tag übrigens aus den Aktionen einer Studentenbewegung 1970 in den USA. Damals steckte der Umweltschutz dort noch in den allerersten Kinderschuhen und die Studierenden wollten mit ihren Aktionen zeigen, dass es durchaus Menschen gibt, für die Umwelt- und Klimaschutz ein Thema ist. Davon inspiriert hat ein amerikanischer Senator namens Gaylord Nelson den Earth Day ins Leben gerufen, eben am 22. April. Da sollte es damals eine Demonstration für mehr Umweltschutz geben, aber statt einer gab es gleich eine ganze Menge Demonstrationen, weil das Interesse so groß war. Und aus dieser amerikanischen Bewegung entstand dann eine universelle und mittlerweile ist der Earth Day eine feste Institution in mehr als 150 Ländern mit unterschiedlichsten Aktionen und jedes Jahr steht er unter einem anderen Motto.
Wie entwickelt sich die weltweite Konjunktur? Der Internationale Währungsfonds legt dazu am Nachmittag in Washington seine neue Prognose vor. IWF-Chefin Kristalina Georgieva hatte schon vorab gewarnt, angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und der damit verbundenen Handelshemmnisse werde man die neue Wachstumsprognose deutlich nach unten korrigieren, aber keine Rezession vorhersagen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Tod von Papst Franziskus hat auch in Berlin die Tagesordnung übernommen und manche Kirchenkritik aus der Bundespolitik erscheint plötzlich in einem anderen Licht, stellt unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert fest.
Am Osterwochenende hat die neue Bundestagspräsidentin, die Rheinland-Pfälzerin Julia Klöckner, in einem Interview beklagt, dass sich die Kirchen zu sehr in die Alltagspolitik einmischen. Die studierte Theologin Klöckner kritisierte am Sonntag in diesem Interview, dass Kirche manchmal zu beliebig wird oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt wie eine NGO, also wie eine Nichtregierungsorganisation und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick hat. Dann, am Montag, holte sie die Wirklichkeit ein und der Papst starb. Ein Mann, der genau dafür stand, sich in die Alltagspolitik einzumischen, der in seiner letzten Rede an Ostern alle aktuellen Politikfelder angesprochen hat, der sich von Anfang an in die europäische Flüchtlingspolitik eingemischt hat, wie eine NGO, und der immer wieder mahnte. Julia Klöckner hat sich in der deutschen Politik einiges an Kritik für ihre Äußerungen eingefangen. Mit der Suche nach einem neuen Papst wird sich diese Diskussion nun sicher auch auf höherer kirchlicher Ebene weiterentwickeln. Wie politisch soll Kirche auch in Zukunft sein? Wie politisch wird der nächste Papst?
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.